Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Herzlich willkommen bei Michel und unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Jede gute Geschichte ist im Grunde ein gut erzähltes Abenteuer und eine, die das besonders gut kann, ist die Münchner Autorin Miriam Raimund. Sie beherrscht die Kunst, Themen wie Flucht, Asyl, Verlust und Einsamkeit mit Humor, Charme und Warmherzigkeit so in Worte zu fassen, dass Schweres leicht wird und sich mögliche Berührungsängste in pure Lebensfreude verwandeln. So jedenfalls heißt es in der Jurybegründung des Münchner Literaturstipendiums, mit dem Frau Raimund 2023 im Bereich Kinderbuch ausgezeichnet wurde. In diesem Jahr ist nun ihr Debütroman für Kinder Von Null auf Held oder Wer ist eigentlich Armin bei Fischer Sauerländer erschienen. Und es freut mich, dass sie heute Zeit gefunden hat, bei uns im Michaelsbund vorbeizuschauen. Schön, dass du da bist, Miriam.
Ja, danke für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein.
Wenn Geschichten Abenteuer sind, was muss denn so eine Geschichte für dich unbedingt haben?
Wenn wir uns auf ein Abenteuer einlassen, dann lassen wir uns auf etwas Unbekanntes ein und verlassen unsere Komfortzone. Und meistens kennen wir den Ausgang des Abenteuers nicht. Und so ist es eben auch in den Geschichten. Ob wir es jetzt freiwillig machen oder nicht, die Protagonisten finden sich in einer außergewöhnlichen Situation. Und dabei spielt es keine Rolle, ob sie das Land verlassen oder das Abenteuer in ihren eigenen vier Wänden stattfindet. Denn Abenteuer kann alles sein. Es kann sein, dass man ein Geheimnis anvertraut bekommt oder in eine neue Klasse kommt oder Verantwortung übernehmen muss. Und für mich heißt aber Abenteuer auch, dass die Figur am Ende ihrer Reise nicht derselbe Mensch ist, der sie am Anfang war, sondern sie hat eine Entwicklung durchgemacht. Das ist für mich eigentlich essentiell jetzt beim Geschichtenerzählen. Genau. Und Abenteuer muss natürlich überraschen, es muss unterhalten und eine Abenteuergeschichte muss auch Identifikationspotenzial den Kindern bieten. Und worauf ich verzichten kann, das sind zum Beispiel perfekte Menschen, denn die, glaube ich, gibt es nicht, weder bei Erwachsenen noch bei Kindern. Und ich glaube auch nicht, dass man Geschichten mit dem erhobenen Zeigefinger erzählen muss. Denn die Kinder, die nehmen ganz viel wahr, glaube ich, über Gefühle. Und insofern braucht man gar nicht zu viel erklären, sondern das ergibt sich dann von selbst meistens.
Es hat ja jeder sein individuelles Abenteuer. Schon allein das Leben schreibt Geschichten. Du bist als Tochter von kroatischen Einwanderern geboren und hast dann irgendwann entschieden, du möchtest Germanistik, Kommunikationswissenschaften und audiovisuelle Medien studieren in München und in London. Und heute arbeitest du als Filmproducerin und als Autorin. Trotzdem sagst du, du bist Autorin wider Willen. Warum das?
Ja, einfach deswegen, denn als Autorin sitze ich sehr viele Stunden am Tag an meinem Schreibtisch im Zimmer. Ich diskutiere mit fiktiven Figuren, sehe oft meine Familie gar nicht mal zum Abendessen und oft lösche ich mehr, als dass ich schreibe. Und eine Buchveröffentlichung, die kann sehr lange dauern und ein sehr steiniger Weg eigentlich sein. Und insofern ist Schreiben eine wirklich große Herausforderung, so habe ich eben lange empfunden, aber ich konnte es eben auch nicht sein lassen und deswegen Autorin wider Willen. Aber wirklich Autorin auch mit Leidenschaft und mit Herz, aber eben, weil man auch nicht aufhören kann, Geschichten zu schreiben, weil das Herz daran hängt.
Die Leidenschaft, die steht ja auch so ein bisschen ins Gesicht geschrieben, wenn man die sieht. Da funkeln die Augen und da wird jemand ganz lebendig, wenn es um Geschichten erzählen geht. Du bist so eine Art Geschichtentaucherin und am liebsten schreibst du offenbar für Kinder und Jugendliche. Jedenfalls behauptest du das. Und wie kannst du es eigentlich so genau wissen? Du hast jetzt gerade ein Kinderbuch geschrieben. Was macht dich so für Kinder und Jugendliche?
Ich habe tatsächlich erst ein Buch geschrieben, das ist ja jetzt im März erschienen, aber schreiben tue ich ja schon ganz lange. Also ich habe als Kind angefangen, erst mit Gedichten, ich habe ganz viel Tagebuch geschrieben und als ich dann so 20 war, habe ich angefangen, Geschichten für Kinder zu schreiben und habe dann auch das nicht aufgehört. Also die haben mich mein Leben lang begleitet. Und was mich daran so fasziniert ist, dass Kinder nicht in Schubladen denken und nicht so viele Grenzen im Kopf haben wie wir Erwachsene. Und das eröffnet wahnsinnig viele Möglichkeiten. Es ist unglaublich toll, wenn man sich zurückbesinnt auf seine eigene Kindheit. Denn Kinder machen Erfahrungen zum ersten Mal oft. Ja. Und dann es ist die erste Freundin, es ist die erste schlechte Note, vielleicht, keine Ahnung, das erste Mal irgendwie etwas Verbotenes tun oder klauen. Und diese Erfahrungen sind unglaublich intensiv. Und als Erwachsener vergisst man das oft. Und deswegen ist es, finde ich, eine unglaubliche Bereicherung, wenn man sich da zurückbesinnen kann und es schafft, irgendwie diese Erfahrungen nochmal aufs Blatt Papier zu bringen.
Es geht immer um das erste Mal. wenn man was erlebt. Du hast ja auch schon sehr früh angefangen, Geschichten zu schreiben. Ich glaube, irgendwo gelesen, mit 7 oder 8
ja,
ging
genau.
das schon
mhm.
los.
Ja.
Und du hast aber auch erkennen müssen, dass jede Geschichte ihre Zeit braucht. Und dass es während des Entstehungsprozesses von so einer Geschichte verschiedene Zeiten gibt, die du dir persönlich nimmst. Welche sind das?
Also am Anfang versuche ich erstmal eine Geschichte reifen zu lassen und noch nichts runterzuschreiben. Das heißt, ich habe eine Idee im Kopf und dann spinne ich sie weiter. Und wenn die Geschichte gut ist, dann zieht sie andere Ideen an. Und dann entwickelt sich so langsam irgendwie so das Gerüst für eine mögliche Geschichte. Dann kommt im zweiten Schritt die Recherche dazu. Die ist nicht immer notwendig, aber in vielen Fällen doch. Also jetzt zum Beispiel bei Von Null auf Held war es wichtig, ich hätte die Szenen in der Asylunterkunft nicht so schreiben können, hätte ich nicht selber mehrere Jahre in einer ehrenamtlich gearbeitet. Oder in meinem neuen Buch, da fahre ich zu den Schauplätzen und versuche mich da inspirieren zu lassen. Insofern ist Recherche ein wichtiger Punkt. Und wenn dann so alles sich zusammenfügt, dann fange ich an zu plotten. Das heißt, ich muss, bevor ich anfange zu schreiben, muss ich wissen, wie fängt meine Geschichte an, wie hört sie auf und was ist der Höhepunkt. Und das ist dann so mein Gerüst. Und mit diesem Gerüst kann ich dann anfangen zu schreiben und quasi die einzelnen Bausteine zusammenzufügen. Das Schönste, was dann passieren kann, ist, wenn die Figuren ein Eigenleben entwickeln und dann meinen Regeln nicht mehr folgen, sondern ihren eigenen.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man zwischendrin immer mal wieder so Phasen braucht, wo man sich völlig abwendet und rauszieht, oder?
Absolut. Also gerade mal spazieren gehen oder eine Party feiern, einfach mal einfach loslassen, weil sonst verkopft es zu sehr.
Was bedeutet denn Sprache und Schreiben für dich?
Also Sprache ist für mich unglaublich wertvoll, denn sie ist ein Schlüssel. Wenn ich reise und in einem fremden Land bin und die Sprache spreche, erlebe ich die Menschen und die Kultur ganz anders, als wenn ich diese Sprache nicht spreche. Und Sprache in Verbindung mit dem Schreiben gibt mir die Möglichkeit, Gefühle wie Angst oder Hoffnung, Liebe in Bilder zu fassen. Und das können dann auch ganz widersprüchliche Gefühle sein, die man dann zu Papier bringt. Und das ist eigentlich, finde ich, das Herausragende am Schreiben.
Ja, jeder hat so andere Talente, die er in sich entdeckt. Und Sprache und Schreiben sind für dich, wie für jeden Menschen, natürlich Schlüsselkompetenzen, aber noch ganz was Besonderes, sich auszudrücken. Auch in deinem Kinderbuch Von Null auf Held oder Wer ist eigentlich Amen, spielt Sprache eine wesentliche Rolle. So jedenfalls mein Eindruck. Zwar hat Jonas, genannt Johnny, ständig eine große Klappe in der Schule und dann steckt er aber doch wieder in der Klemme und braucht Hilfe. Und besonders dann, als Armin, ein Junge aus seiner Klasse, plötzlich verschwindet. Da wittert dann Johnny auch so ein bisschen seine Chance, obwohl der Matteo setzt ihn auch so ein bisschen unter Druck. Er will beweisen, dass er ein richtig guter Anführer für seine Schulhofbande ist. Und verspricht dann ziemlich großspurig, dass er den Fall lösen wird. Wo man noch gar nicht weiß, ob es denn überhaupt einen Fall zu lösen gibt. Und dann findet er Armins Tagebuch und es wird schnell klar, dass nicht so ist, wie es ausschaut. Warum, wie ist es denn?
Ja, also Armin und Johnny sind zwei sehr unterschiedliche Charaktere. Du hast es ja schon gesagt, Johnny ist so vorlaut und hat eine große Klappe. Und er stellt seine Welt aber auch gar nicht in Frage. Das heißt, er nimmt alles so, wie es ist. Und wenn er ein Gerücht hört, dann nimmt er es für bare Münze. Armin ist im Gegensatz zu Johnny ein sehr guter Beobachter. Und er sieht die Welt mit dem Herzen. Und als Johnny dann Armins Tagebuch findet und sich auf diese Welt einlässt, da verändert sich dann auch sein Blickwinkel auf die Welt. Und deswegen merkt er auch, dass eben zum Beispiel seine Freunde gar nicht so tolle Freunde sind, wie er immer dachte. Und auch die Kioskbesitzerin Frau Knasti Bodler ist gar nicht so das Schreckgespenst, für die alle Kinder sie halten. Das ist das, da ist viel Schein und Sein in dem Buch.
Mhm. Ja, und Perspektivwechsel, ne, die man im Leben öfter vornehmen muss, damit man wieder klarer sieht. Und man merkt, dass das Thema Flucht, Asyl, aber auch der Verlust eben an Freunden oder man muss sich ja völlig neu orientieren in einer neuen Umgebung, dass das für dich auch persönlich wichtige Themen sind, die dir sehr am Herzen liegen. Ich finde, das spürt man schon, wenn man das Buch liest, aber ich habe mich immer dagegen gefragt, was bedeutet für dich dann Familie und Heimat?
Familie ist für mich unglaublich wichtig. Ich hatte schon als Kind die glückliche Erfahrung machen dürfen, wenn ich jetzt mal so in Bildsprache sprechen kann, dass Familie für mich ein sicherer Hafen ist. Also wenn ich irgendwie so auf stürmischer See navigiert bin und mit Seeungeheuern gekämpft hat und so, da wusste ich immer, ich kann irgendwo hinkommen, wo ich in Sicherheit bin und Halt bekomme. Das hat mir unglaublich viel gegeben und das ist, was ich auch heute noch empfinde, wenn ich an meine Familie denke. Und das versuche ich auch an meine Kinder weiterzugeben. Und Heimat ist für mich auch immer ein Stück da, wo meine Familie ist. Insofern ist das ja eng miteinander verbunden.
Hier in deinem Buch bedeutet Heimat ja auch so, den Freundeskreis neu zu justieren, zu finden, wenn die Familie eben vielleicht nicht da ist. Die ist ja umso wichtiger für den Armin dann in seiner Rolle. Und mir hat auch besonders gut gefallen der Wechsel, stilistische Wechsel zwischen Dialogen, die in der Schule stattfinden, dann daheim eben bei Johnny, was da passiert, und dann in den jeweiligen Gruppen, in denen sich die Kinder aufhalten, und dagegen, gegen diese Dialoge und diese Alltagswelt steht so eine intime Welt, so intime Momente, die eher dann in Armins Tagebuch zu finden sind, die man vordergründig nicht sieht, sondern eben auf dieser zweiten Ebene, wenn man so möchte, Tagebuch erfährt. Und man wird gewissermaßen doch, so hatte ich den Eindruck, jedenfalls fühlte ich mich dabei ertappt, so ein Mitwisser zu werden, was diesen Armin alles belastet und was der eigentlich für ein Schicksal hinter sich hat. Der ist ja geflohen aus Afghanistan und ohne Eltern. Und ja, das war schon sehr eindrucksvoll. Inwiefern, habe ich mich gefragt, ergänzt die Form des Tagebuchs für dich selbst so ein bisschen das erzählerische Repertoire? Gibt es dir neue Möglichkeiten, einfach doch nochmal andere Ebenen aufzumachen?
Ja, absolut. Im Endeffekt, du hast es ja schon gesagt, man wird zum Mitwisser oder Mitwisserin. Und in dem Moment, wo man vielleicht ein Bild betrachtet, Armin hat ja auch ganz viel gezeichnet und gemalt, da hält man auch inne in der Geschichte. Ja? Und ebenso ist es, wenn man die Tagebucheinträge liest. Das ist dann so eine Art Innehalten, Justieren und auch so eine Art Tempowechsel. Denn meiner Meinung nach leben Geschichten auch davon, dass sie das Tempo wechseln und mal ruhiger sind und mal schneller werden. Die Tagebucheinträge und die Bilder haben für mich aber noch eine ganz andere Bedeutung in dem Buch als Autorin. Und zwar erzähle ich ja die Geschichte als Ich-Erzählung aus der Perspektive von Johnny. Und Armin ist eigentlich die ersten zwei Drittel unsichtbar. Er kommt ja gar nicht, tritt gar nicht in Erscheinung. Und durch die Erzählungen der anderen Leute, aber vor allem durch die Bilder und durch die Tagebucheinträge, lernen wir ihn eigentlich wirklich kennen. Und diese Möglichkeit hätte ich eben nicht ohne die Einträge. Denn erst als Armin dann im zweiten Drittel des Buches in Erscheinung tritt, brauchen wir diese Tagebucheinträge nicht mehr. Und er tritt aus dieser Unsichtbarkeit heraus. Ja, insofern ist es auch ein Stilmittel sicherlich. Für mich ein Mittel zum Zweck, um seine Geschichte natürlich zu erzählen.
Und wunderbar ergänzt durch die Illustrationen von Maya Bohn. Wie war denn die Zusammenarbeit da in dem?
Also Maya hat wirklich ganz, ganz fantastische Arbeit da geleistet. Sie hat eigentlich von Anfang an sofort getroffen, was ich mit den Bildern ausdrücken wollte. Ich hatte so kleine Anleitungen eben gegeben, was ich mir vorstelle, weil sie sind ja ein Teil der Erzählung. Insofern musste ich ihr ja sagen, in welche Richtung es gehen soll. Und es war einfach alles sofort stimmig. Also die war toll, die Zusammenarbeit.
Und was wir noch nicht erwähnt haben, ist ja auch, dass Armin jetzt zweisprachig ist, oder? Einsprachig, wissen wir es. Man liest Arabisch oder Persisch. Und wie löst du denn den Fall auf? Also, wer von uns kann Persisch?
Ja, also genau, er schreibt, also die Sprache, die er in Afghanistan gelernt hat, ist Muttersprache, die heißt Dari. Im Endeffekt löse ich es auf, indem Johnny einmal eine App benutzen kann, mit der er das Tagebuch übersetzt, aber er freundet sich auch mit einem Mädchen aus einer geflüchteten Unterkunft an, mit Ava, und die kommt eben aus dem Iran und spricht insofern auch Persisch, wie du sagst, und die Sprache ist ja sehr ähnlich, deswegen kommt er so dem Geheimnis auf die Spur.
Kennst du Persisch?
Nein, leider nicht, aber ich hatte einen ganz tollen Schriftsteller, Taki Aklaki, der hat mir geholfen bei den persischen Passagen und er hat es ins Dari übersetzt und hat auch mein Buch nochmal gegengelesen.
Eine tolle Zusammenarbeit
ja,
dann auch.
Ja, wirklich ganz toll, ja.
Mhm. Neben dem vielfältigen Erzählen spielt ja Vielfalt für dich eine übergeordnete Rolle auch jetzt. Man merkt es ja, du arbeitest zusammen mit verschiedenen, mit Illustratoren, mit Übersetzern oder mit Kollegen. Aber vielfältig sind auch die Figuren, die da drin auftauchen. Und gibt es eine Lieblingsfigur, die du hast oder die dir besonders am Herzen liegt, außer die Protagonisten? Weil klar, mit denen hat man eine innere Freundschaft.
Ja, die gibt es. Und zwar schlägt mein Herz ja so ein bisschen für die Underdogs und für Figuren, die Ecken und Kanten haben. Und eine Figur in dem Buch, das ist die Kioskbesitzerin Frau Bodler. Und die Kinder nennen sie Frau Knasti Bodler, weil das Gerücht umgeht, dass sie im Gefängnis gearbeitet hat. Und alle Kinder haben Angst vor ihr. Ja, und das ist sicherlich eine Protagonistin, die mir sehr viel Spaß gemacht hat zu schreiben. Ja,
ich hatte irgendwie das Gefühl beim Lesen, dass da so eine Doppelbödigkeit von Miriam Raimund
ja.
rauskommt.
Ja, durchaus auch, ja.
Und die Knasti Bodler dann aber eigentlich ein grundguter Mensch ist und man zuerst schon mal Respekt hat vor ihr. Sie hat ja schon ein sehr selbstbewusstes Auftreten. Wie kamst du zu der Figur?
Das war eine von den Figuren, die tatsächlich mitten im Schreiben aufgetaucht ist, die nicht geplant war. Hm. Also ich hatte am Anfang eben eine Szene, wo Johnny vermeintlich einen Kaugummi klaut und dann war sie plötzlich da. Und ich liebe eben Figuren, die nicht auf den ersten Blick alles zu erkennen geben, was sie sind, sondern die so ein bisschen überraschend auch wirken. Und insofern dachte ich mir, das ist doch eine geeignete Figur, um da nochmal dieses Thema unterzubringen, das Schein und Sein und Gerüchte eben, dass die Welt nicht immer so ist, wie sie scheint.
Also sie scheint eine wichtige Bezugsperson auch für Armin zu spielen und dann später ja auch für Johnny.
Ja, genau. Im Endeffekt ist sie eine Vertrauensperson von Armin. Er hat bei ihr gearbeitet am Kiosk und hat sich so ein bisschen Geld verdient. Und später muss Johnny seine Strafe am Kiosk abarbeiten. Und er erfährt dort von Frau Bodler, dass Armin dort gearbeitet hat. Und das bringt ihn weiter bei seiner Suche.
Wir wollen jetzt nicht auflösen, wie diese Suche zu Ende geht, weil es soll ja jeder nochmal das Buch selber lesen können. Aber eins fiel mir schon auf, dass die Erwachsenen bei dir sehr heterogen auftreten und manche Weisheiten da auch reingespielt werden, wie Dummheiten müssen einfach gemacht werden. Das könnt ihr Kinder euch leisten, aber wir Erwachsene vielleicht nicht mehr. Wo du so vielleicht den Erwachsenen, den besorgten Erwachsenen auch was entgegenhältst. Warum glaubst du, dass es wichtig ist, Kinder so anzuleiten, dass sie bewusst eigene Erfahrungen machen müssen?
Ich glaube, dass man nur indem man eigene Erfahrungen macht, auch sich im Leben dann zurechtfinden kann. Denn wenn man Entscheidungen trifft, egal ob richtig oder falsch, dann kann man die später bewerten und kann daraus wachsen. Ich stelle mir das immer so vor wie Bausteine. Jeder Baustein ist eine Erfahrung und daraus bauen wir unser Haus. Und je mehr Erfahrungen ich gemacht habe, desto größer ist das Fundament, auf dem ich mein Haus richten kann. Wenn ich als Erwachsener versuche, mein Kind vor allem zu beschützen, dann verwehre ich ihm ja diese Erfahrungen. Und ich glaube, die braucht es aber.
Johnny zieht ja auch allein aus, um Armin dann zu suchen. Oder hat eine Idee, wie das sein könnte, wo der abgeblieben sein könnte. Und trotzdem hat man dann während der Suche das Gefühl, es ist ihm ganz lieb, dass es da die Freunde gab, die dabei sind, die irgendwie ihn doch nicht aufgegeben haben, dass es sowas wie einen Zusammenhalt gibt, dass man sich gegenseitig unterstützt. Ich finde eine wichtige Erfahrung, gerade in der heutigen Zeit, wenn man so das Gefühl hat, dass jeder so seinen eigenen Weg geht und dass es diesen Sozialkit braucht. Was würdest du dir denn wünschen für die Kinder, für die Zukunft vielleicht, auch was sich für die Zukunft für Kinder ändert?
Ich würde mir wünschen, dass die Kinder unbeschwert aufwachsen, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Zukunft frei zu gestalten und so zu gestalten, wie es ihnen am schönsten ist, dass sie die Möglichkeit haben, in Freiheit zu leben und sich etwas aufzubauen. Und vor allen Dingen, dass sie auch gleichberechtigt und behandelt werden und respektiert werden. Das, glaube ich, ist so mitunter für mich das Wichtigste, was ich mir wünsche für die Kinder.
Und dass sie solche Erwachsene wie Knasti Bodler bei sich haben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir noch ein bisschen einen Einblick bekommen in deine Figurenwelt.
Ja, sehr gerne. Ich lese aus einer Stelle vor, in der Johnny gerade am Kiosk seine Strafe abarbeitet bei Frau Knasti-Bodler. Und er hat eben erfahren, dass Amin da gearbeitet hat. Amin hat hier gearbeitet? Das sage ich doch. Er hat für irgendwas gespart, muss wichtig gewesen sein. Ich hörte auf zu kauen. Jetzt war ich richtig hellhörig. Für was denn? Schaue ich so aus, als würde ich meine Nase in fremde Angelegenheiten stecken? Ich schwieg. Ihre Nase war schon verdächtig groß. Sie schnaubte. Meiner Meinung nach hat ein Junge, der sich die ganze Pause auf der Toilette versteckt, eine Menge Probleme. Wie auf der Toilette? Und was für Probleme? Die Fragen gehen dir wohl nie aus, was? Dort drüben. Sie zeigte auf die Tür, die zu den Klos im Erdgeschoss führte. Da saß er, jeden Tag, die ganze Pause. Ich wollte noch weitere Fragen stellen, da blaffte sie. Und jetzt Schluss mit dem Geplapper. Das hier ist ein Kiosk und kein Kaffeekränzchen.
Amin hätte offenbar Sorgen, große Sorgen, dass er sich da während der Pause versteckt. Und ich glaube, es lohnt sich reinzulesen und zu schauen, wie die Geschichte ausgeht, weil es dann doch ein, so viel kann man sagen, ein versöhnliches Ende gibt. Liebe Miriam, ich danke dir sehr, dass du heute Zeit gefunden hast, dass du ein bisschen was mitgebracht hast, wie die Geschichte entstanden ist. Und wer mehr über dein Debüt wissen möchte, der soll doch gerne den Roman lesen, Von Null auf Held oder Wer ist eigentlich Amin, erschienen bei Fischer Sauerländer 2025. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns gerne an michel@michaelsbund.de. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Entdecken dieses neuen Kinderromans und bei der Suche nach Amin. Alles Liebe und Schöne, bis es wieder heißt bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.